herzliches Dankeschön euch vom Lobpreisteam. Ich denke, dass die Lieder uns Mut gemacht haben, genau diesen Weg zu beschreiten, zu ihm zu fliehen, zu Jesus zu kommen, bei ihm das zu suchen, was wir brauchen für unsere Situation, für unser Leben, für unseren Alltag. Ist es nicht toll, dass wir so eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben können, dass wir uns vertrauensvoll an ihn wenden können, mit ihm reden können, auf ihn eingehen können? Das funktioniert nur, wenn wir so etwas wie ein Urvertrauen entwickeln zu ihm, denn dem wen würde ich meine intimsten Wünsche, Fragen, Nöte anvertrauen, wenn nicht dem, zu dem ich ein tiefes Vertrauen habe? Und ich bin sehr froh und dankbar, dass das heute schon so mehrfach angeklungen ist durch den Verlauf des Gottesdienstes, und da möchte ich einfach Fortsetzung mit euch heute machen, nachzufragen, wie das mit unserem Urvertrauen zu ihm aussieht und was unsere Geborgenheit in Jesus wirklich ausmacht. Der eine oder andere von euch kennt wahrscheinlich dieses wunderschöne Bild, ein Foto von der Anne Geddes, von einem frühgeborenen Baby, einem wirklich kleinen Baby, das geborgen ist in großen Händen. Dieses Bild soll so die Überschrift, so der Leitfaden sein zu dem, was ich heute mit euch anschauen möchte, worüber ich mit euch nachdenken möchte. Weil aus diesem Bild für mich so viel an Geborgenheit spricht. Dass man in den Händen von jemand anderem ist und in diesen Händen zur Ruhe kommen kann, ja sogar schlafen kann, das setzt voraus, dass man Vertrauen zu demjenigen hat, der einen da hält. Und ich bin auf diesen Gedanken gekommen über einen recht vertrauten Text, denke ich, für die meisten von uns aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus etwas sagt von unserer Kindschaft oder von unserem Kindsein. Der Text, den ich uns jetzt lesen möchte, der steht in dem Zusammenhang, dass sich die Jünger Gedanken darüber machen, was wahre Größe im Reich Gottes ausmacht. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass wir vor wenigen Wochen an dieser Stelle schon einmal über diesen Gedanken so ein Stück nachgedacht haben, unter dem Aspekt, dass wir einander Dienende sein sollen. Aber hier in Matthäus 18 greift Jesus etwas anderes auf, um deutlich zu machen, was Größe im Reich Gottes, oder wir könnten auch sagen, was ein wirklich erfülltes Christsein in unserem Leben ausmacht und wie wir dahin kommen. In jener Stunde, berichtet uns Matthäus, traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Es ist, wie gesagt, ein Text, der den allermeisten von uns recht vertraut ist. Aber wir haben es in diesem Gottesdienst ja bereits mehrfach gehört. Es geht nicht darum, dass wir die Texte kennen, sondern dass die Texte zur Anwendung kommen. Dass wir die Texte leben, dass wir sie in Anspruch nehmen für unseren Alltag. Und ich möchte versuchen, die Bedeutung dieser Aussage Jesu für uns und für unseren Alltag und für unser Leben ein Stückchen transparenter zu machen. Und vielleicht schenkt der Herr uns die Gnade durch seinen Geist, dass wir das erkennen, erfassen und dann auch mit seiner Hilfe umsetzen in unserem Lebensalltag. Ich glaube, wir haben mit diesem Text ein Stück Probleme, oder viele von uns haben damit Probleme, weil er auf den ersten Blick etwas beschreiben könnte, was die meisten von uns eben nicht praktizieren wollen. Ein Verhalten zu leben, das kindisch ist. Vielleicht gibt es in unserer heutigen Zeit, besonders für junge Leute, keine größere Beleidigung, als zu sagen, du benimmst dich kindisch. Wer in unserer Zeit gut drauf ist, der ist cool. Der hat sein Leben mit anderen Worten im Griff. Der weiß, wo es lang geht. Und das gilt keineswegs nur für die junge Generation, sondern eine erfolgsorientierte Gesellschaft mit Managertypen in dem mittleren Lebensalter Leute, die vielleicht gerade dabei sind, mit ihrer Midlife-Crisis zu kämpfen, um darüber hinwegzukommen und dann wieder auf die Erfolgsspur zu kommen, die wollen alles sein, nur nicht kindisch. Und damit befinden sie sich sogar auf biblischem Boden. Denn es gibt zumindest zwei Bibelstellen, die das sehr deutlich hervorheben und die fast auf den ersten Blick ein bisschen im Widerspruch zu dem stehen, was Jesus uns laut Matthäus Evangelium weitergibt. Der Paulus schreibt nämlich im ersten Korintherbrief: Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Und in Ephesern schreibt er dann etwas Ähnliches: Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Die Bibel fordert uns heraus zu einem mündigen Christsein. Wir sollen nicht Unmündige sein, sprich das Gegenteil, wir sollen Mündige sein. Was heißt das Wort mündig sein? Es beschreibt den Zustand eines Menschen, der für sich selbst reden kann, auf dessen Wort man etwas geben kann, der Verantwortung für sein Reden übernimmt, der selber eine Aussage trifft und man kann ihn beim Wort nehmen, der eine Entscheidung trifft und diese Entscheidung hat einen Rechtsbestand. Diese Entscheidung ist zuverlässig. Ich weiß, wenn der und der mir eine Zusage gibt, dann kann ich mich darauf verlassen. Und wenn er es dann nicht so tut, wie er es gesagt hat, dann sage ich: Hör mal, du bist mündig. Und du bist verantwortlich für das, was du sagst. Du bist verantwortlich für das, was du tust. Wir kennen das ja aus der Rechtsprechung. Wenn jemand mündig ist und dann Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss. Die Bibel fordert uns zu einem verantwortlichen Handeln heraus. Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich, dann meint er damit nicht, dass wir möglichst verantwortungslose Leute werden, die alles aus den Händen legen und die sagen, der liebe Gott im Himmel, der wird schon alles richten und der wird schon alles machen. Sondern wir sollen mündige, starke Leute sein, die wissen, wo es lang geht. Und wir können nur dann wissen, wo es lang geht, wenn der Geist Gottes in uns die Dinge wachrufen kann, die von Bedeutung für unseren Alltag sind. Wir können nur dann mündige Christen sein, wenn wir vertraut sind mit dem, was der Maßstab der Gedanken Gottes, der Maßstab dieser Welt, dieser Schöpfung ist. Wenn wir sein Wort kennen, dann werden wir mehr und mehr mündige Leute und dann sind wir nicht, wie Paulus es an die Epheser schreibt, Leute, die von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. So die christlichen Modetrends, das, was gerade so in der christlichen Szene in ist. Und was uns dann auf diese Spur oder auf jene Spur bringt. Der Schlüssel zur Erweckung. Ich weiß nicht, wie viele Bücher unter diesem Titel schon geschrieben worden sind. Zumindest ist dieser Gedanke schon unendlich oft mit ganz verschiedenen Facetten immer wieder ins Reich Gottes hineingebracht worden. Wenn wir nur dieses oder jenes tun, dann wird. Und mit einmal geht es wie so ein Windböe durch das Reich Gottes und ein guter Teil der Christen, ich erspare mir Prozentzahlen und Schätzungen vorzunehmen, ein guter Teil der Christen geht mit einmal auf diese Welle und sagt, ja, das muss es offenbar sein. Und die Enttäuschung ist groß, wenn es dann doch nicht so war. Und die Freude umso größer, wenn dann jemand sagt, aber jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Das Reich Gottes kannte das von Anfang an. Bereits in der ersten Gemeinde, bereits bei den Ephesern war dieses Problem offenbar vertraut. Und Paulus musste ihnen schreiben, hey Leute, es geht beim Christsein nicht darum, dass ihr euren Verstand abschaltet, dass ihr werdet wie Kinder am Verstand und dass ihr dann hin und her geworfen seid von allem Möglichen, was euch begegnet, sondern seid gegründet, seid fundiert im Wort Gottes, in der Bibel. Lest sie. Was machen wir mit so einer Aussage, wie der Herbert sie heute Morgen getroffen hat, wenn er uns was Gutes aus dem ersten Petrusbrief vorliest und dann sagt, aber in dem Zusammenhang, da steht noch das und das. Lest es einmal nach. Wo stand es? Wer weiß das noch? Ja, ich hatte den Eindruck, das waren vornehmlich Ältere, die das gerade gesagt haben. Kann das sein? Nichts gegen uns junge Leute. Aber was machen wir mit so einer Info? Wer von uns hat jetzt ernsthaft in Erwägung gezogen, heute Mittag nach Hause zu gehen, die Bibel zu nehmen und 1. Petrus 3 nachzulesen? Ihr Lieben, wie wollen wir mündig werden, wenn wir unser Wort Gottes, wenn wir die Bibel nicht kennen? Dann wird irgendwer morgen oder übermorgen oder in 5 Jahren daherkommen und dir irgendetwas erzählen und du wirst hin und her geworfen sein, hast keine Orientierung. Die Orientierung kommt nicht durch den Pastor, die kommt vielleicht ein bisschen mit Hilfe des Pastors, wenn er den Wort Gottes lehrt. Aber die Orientierung muss das Wort Gottes sein und bleiben. Und da sollen wir mündige sein, da sollen wir unseren Verstand gebrauchen. Jesus ist der Allerletzte, der uns dazu herausfordert, ein kindisches Verhalten im Blick auf unseren Glauben an den Tag zu legen. Er geht auf alle Menschen zu, auf die Jünger ist er so zugegangen, er ist auf einen reichen Jüngling so zugegangen, auf alle Menschen, denen er begegnet ist, und hat sie geachtet als mündige Wesen. Was willst du, dass ich dir tue? Was willst du, dass Jesus dir tut? Das fragt er dich. Und wenn dieses Bild von dem Baby in den Händen da drüber steht, dann meint das keineswegs, dass wir sagen, ach, ist egal, mach du Mann. Sondern dann sollen wir trotzdem Leute sein, die ihren Verstand gebrauchen und da mündig werden, erwachsen werden, die damit was anfangen können. Was meint Jesus denn, wenn es nicht um so ein kindisches Verhalten geht? Wir haben in der deutschen Sprache zwei Worte, die ja ganz, ganz nah beieinander sind, aber die einen himmelweiten Unterschied beschreiben. Es geht nicht um kindisches Verhalten, sondern es geht um eine kindliche Lebenshaltung. Kindisch und kindlich sind zwei Worte, die ganz unterschiedlichen Bedeutungshorizont in unserem Sprachgebrauch im Deutschen haben und die da den Nagel, glaube ich, sehr auf den Kopf treffen. Was verstehen wir unter einer kindlichen Lebenshaltung? Was sind die Kennzeichen, die Charakteristika eines Kindes, das im Vertrauen lebt, eines Kindes, das in einer intensiven Beziehung zu den Eltern, zum Vater lebt? So ein gerade geborenes Baby, was kann das von sich aus tun? So gut wie nichts. Es ist von hinten bis vorne abhängig von dem himmlischen Vater. Das knüpft vielleicht bei dem an, was Claudi uns sagte. Dass eine Abhängigkeit zu unserem Vater im Himmel kein Makel ist, sondern dass das ein Charakteristikum, ein Kennzeichen von uns als Menschen ist. Und hier an diesem Punkt merken wir, dass das Reich Gottes mal wieder die Gegebenheiten, die wir sonst in dieser Welt vor Augen haben, auf den Kopf stellt. Denn bei unserer Kindschaft Gott gegenüber muss etwas genau umgekehrt zur Kindschaft auf dieser Welt laufen. Was ist die Zielsetzung von Erziehung, von Umgang und von Kindern und Eltern miteinander? Die Zielsetzung ist, dass die Kinder heranreifen, immer mündiger werden und nach immer unabhängiger werden von ihren Eltern. Bis hin zu dem Zeitpunkt, dass sie irgendwann in ein Flugzeug steigen und nach Amerika fliegen und ihr eigenes Leben in Amerika leben. Manche, nicht alle. Das heißt nicht, dass unsere Sarah nicht ab und zu nochmal anruft und sagt, sag mal, wie soll ich eigentlich das und das anpacken? Da sind schon noch solche Erfahrungsvorsprünge, so ein paar wenige, die wir noch haben als Eltern, die ihr dann eine Hilfe sind. Aber ich denke, es ist gut so, dass sie ihr eigenes Leben leben will und kann. Und das ist die Zielsetzung der Erziehung all unserer Kinder hier auf der Erde. Wehe den Eltern, die das aus den Augen verlieren und die versuchen, Kinder in der Abhängigkeit von sich zu behalten. Das gibt es leider auch. Und ich denke, letztendlich, in letzter Konsequenz, ist das Sünde vorm Herrn, wenn wir unsere Kinder dazu erziehen, dass sie unselbstständig und von uns abhängig bleiben. Die Zielsetzung ist eine Erziehung hin zur Selbstständigkeit, zur Mündigkeit. Das können wir aber nun überhaupt nicht übertragen auf unsere Beziehung zum Vater im Himmel. Hier ist die Welt auf den Kopf gestellt. Wisst ihr, wie es da geht? Wenn wir als Christen erkennen, wenn wir als Menschen erkennen, ich brauche Jesus und wir werden Christen. Wenn ich bete, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, werde du Herr meines Lebens. Dann habe ich erkannt, dass ich an so einem kleinen Punkt von Jesus abhängig bin. Dann habe ich erkannt, ich brauche ihn, damit er mir meine Sünden vergibt. Ich brauche ihn, damit ich nicht verloren gehe. Vielleicht ist der ein oder andere noch dabei, der sagt, ich bin zu Jesus gekommen, weil ich körperliche Heilung brauchte. Oder ich bin damals vor 28 Jahren zu Jesus gekommen, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Orientierung für mein Leben. Ich finde das alles so furchtbar relativ und das hat Jesus mir gegeben. Und ich war dankbar und froh, dass er mir das gegeben hat. Und ich habe gemerkt, an diesem Punkt brauche ich ihn, da bin ich abhängig von ihm. Wie sieht denn dann unser Leben als Christen weiter aus, wenn wir Christen geworden sind? Ist dann die Zielsetzung Gottes, dass wir immer selbstständiger werden, dass wir es immer besser selber in den Griff bekommen und irgendwann sagen, Danke, lieber himmlischer Papa, war toll, dass du mir weitergeholfen hast, aber jetzt kann ich auch alleine machen? Das kann es doch nicht sein. Es läuft genau umgekehrt. Während wir die Reife von unseren Kindern hier auf der Erde daran messen, wie selbstständig sie werden, wie selbstständig sie Entscheidungen treffen können, Verantwortung übernehmen, so müssen wir sagen, lässt sich christliche Reife, lässt sich Reife im Glauben vielmehr daran messen, wie sehr wir erkannt haben, dass wir von ihm abhängig sind. Und der Prozess des geistlichen Wachstums führt uns dahin zu erkennen, mehr und mehr bis in Mark und Bein zu erkennen, ich kann eigentlich gar nichts ohne ihn. Ich bin von vorne bis hinten abhängig von ihm. Ich habe eine Menge gelernt, ich habe eine Menge Erfahrungen gesammelt, aber all das in einen Sack gepackt ist Schrott, wenn er nicht seine Gnade dazu gibt. Und ich finde das so toll, dass das heute Morgen schon im Lobpreis so stark angeklungen ist. Jesus sagt dir und mir heute Morgen, Junge, all das, was du bist, Mädchen auch, all das, was du gelernt hast, all das, was ich dir beigebracht habe, all das, was gewachsen ist in dir, zusammengenommen, befähigt dich zu nichts. Wenn du nicht begreifst, dass du in all diesen Dingen bis ins Letzte abhängig bist von mir. Unsere geistliche Entwicklung, wenn sie gut läuft, die endet da, wo die leibliche Entwicklung von uns als Menschen beginnt. Dass wir uns nämlich so hilflos wie ein kleines Baby in den Händen unseres himmlischen Vaters wissen und sagen, Jesus, du musst es tun. Du musst es werten. Du musst die Veränderung bringen. Ich stehe dir zur Verfügung und ich gebe dir meinen ganzen Verstand hin und ich gebe dir meine ganze Kraft hin. Ich gebe dir meine ganze Lebenserfahrung und mein ganzes Geld und meine ganze Zeit und alles, was ich bin und habe, gebe ich dir hin. Aber du musst es tun. Die Ausgangsbasis oder die Basis dafür, das, was dabei rauskommt, das, was dabei rumkommt, bin nicht ich mit meiner Erfahrung, sind nicht meine Finanzen, sind nicht die Dinge, die ich inzwischen gelernt habe, sondern die Ausgangsbasis, das Fundament sind deine tragenden Hände, Jesus. Und das ist etwas, was uns wirklich gegen den Strich bürstet, ihr Lieben. Weil unsere Gesellschaft, weil unsere Lebensumstände uns immer und immer wieder predigen, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Sieh zu, dass du dein Leben in die Hand bekommst. Sieh zu, dass du dein Leben meisterst. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich der Himmel nicht erlangen. Ein weiteres Kennzeichen, was damit, denke ich, eng zusammenhängt, ich habe das schon anklingen lassen, ist die Frage des Vertrauens. Mein Gedächtnis ist bekanntermaßen nicht das Beste, aber ich glaube, es gibt auch nur wenige von uns, die sich daran erinnern können, wie sie als Kleinkinder, vielleicht sogar noch als Säuglinge wach wurden und dann morgens etwa da gelegen hätten und überlegt hätten, na, ob meine Mama mich heute aus dem Bett holt, ob die mir heute auch wieder was zu essen gibt. Es gibt Kinder, die sicherlich unter sehr, sehr schweren und notvollen Umständen auch als sehr junge Kinder schon so wach werden müssen, das mag sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir allesamt in einer Lebenssituation waren, wo uns das nicht bewegt hat. Warum? Weil wir ein Urvertrauen, ein natürliches Vertrauen zu unseren Eltern haben konnten. Oder zu denen, die die Stelle der Eltern angenommen haben. Weil da ein Vertrauen war, das zweifelsfrei in uns die Gewissheit gegeben hat, meine Eltern sorgen für mich. Die sorgen dafür, dass ich heute Abend mit Seife gewaschen in einem sauberen Bett liegen kann und mein Magen wird nicht knurren, sondern die sind da. Wenn man als erwachsener Mensch von neuem geboren wird, so beschreibt die Bibel den Prozess des Christwerdens, dann hat man da ein Problem. Denn dann ist man ein denkender Mensch, dann ist man ein Mensch, der zum kritischen Bewusstsein erzogen worden ist, dann ist man ein Mensch, der gelernt hat, alle Dinge zu hinterfragen und zu gucken, ist das denn nur wirklich so? Aber Jesus ist eben selbst Mensch geworden und er weiß darum. Er weiß, was da unser Problem ist und er hat unendlich viel Geduld mit uns. Es ändert aber nichts daran, dass er uns hineinnehmen will, mehr und mehr hineinnehmen will in diesen Prozess, der so ein Urvertrauen in uns wachruft, zu sagen, es mag vieles, manches oder vielleicht sogar alles drunter und drüber gehen in dem Tag, in den ich jetzt hineingehe. Aber ich weiß, seine Hände werden mich nicht fallen lassen. Ich weiß, letztendlich bin ich in ihm geborgen. Und ich weiß, auch wenn wir irgendwann, wie es angesprochen wurde, heute Morgen mal nicht mehr in solcher Freiheit Gottesdienst feiern können, wenn ich vielleicht um meine körperliche Unversehrtheit oder mein Leben fürchten muss, weil irgendwelche Leute mir ans Leder wollen wegen meines Glaubens, ich weiß, in all dem werden seine Hände mich nicht fallen lassen, sondern ich bin in ihm geborgen. Ihr Lieben, wir können Abhängigkeit und Hilflosigkeit nur dann zulassen, nur dann an uns ranlassen, wenn wir dieses Urvertrauen entwickeln. Ich würde mich doch nicht von jemandem abhängig machen wollen, zu dem ich kein Vertrauen habe. Das löst Ängste in mir aus. Wer von uns diese Angst verspürt an diesem Punkt, wenn es darum geht, Jesus zu vertrauen, sich fallen zu lassen, sich von ihm abhängig zu machen, dem fehlt vielleicht dieses Urvertrauen. Und ich sage das ohne den geringsten Anflug von Vorwurf, sondern nur, um zu helfen, abzuspüren, wo vielleicht manche Not in deinem Leben herrührt. Wenn du dich so nicht so fallen lassen kannst, dann vielleicht deshalb, weil du Jesus nie als diesen Vater im Himmel, der dich in Händen hält und der dich nicht fallen lässt, kennengelernt hast, weil du nie die Chance hattest oder nie den Weg erkannt hattest, wie dieses Urvertrauen in dir wachsen kann. Ihr Lieben, ich möchte all jene, die damit zu kämpfen und zu ringen haben, einladen, gemeinsam Schritte zu tun. Ich möchte euch einladen, dass wir aufeinander zugehen. Ihr dürft gerne im Anschluss auf mich oder auf den Uwe oder auf andere Mitarbeiter zugehen und sagen, lass uns darum beten, denn Urvertrauen bei erwachsenen Leuten kann man nicht einklagen, sondern das ist ein Geschenk. Aber ich bin hundertprozentig sicher, und das ist nicht eine Form dieses 100%, sondern das meint das, was ich sage. Ich bin hundertprozentig sicher, dass Jesus dieses Gebet erhören wird. Wenn du sagst, Jesus, ich spüre, ich kann nicht zu dir, nicht zum Heiligen Geist, nicht zum Vater im Himmel so ein Urvertrauen entwickeln, aber ich bitte dich, hilf mir dazu. Wirke du es in mir. Gib du mir die Gnade, dir vertrauen zu können. Dann wird er dieses Gebet erhören. Hundertprozentig. Denn das ist der Kern unserer Beziehung zu Jesus. Dieses Wort Vertrauen, das habe ich x-mal schon betont und werde es auch noch x-mal wieder betonen, ist gleichbedeutend im Griechischen mit dem Wort Glauben. Das macht unser Christsein aus. Das Maß, wie wir vertrauen können, ist Aussage unseres Glaubens, ist Messlatte unseres Glaubens. Und den kann keiner von uns produzieren, aber für den können wir uns öffnen, für den müssen wir uns öffnen. Und wir müssen zu Jesus schreien, wenn das noch nicht in uns gewachsen ist. Und wir haben da alle unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen. Ich bin so dankbar, dass Jesus da nicht mit der Messlatte an uns dran lang geht und sagt, du bist super, du bist mittelmäßig, und du musst dich noch weiterentwickeln. Also, jeder von uns muss sich weiterentwickeln. Und dem einen fällt es leicht zu vertrauen, dem anderen fällt es schwerer zu vertrauen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, willst du da weiterkommen? Möchtest du, dass dein Vertrauen zu ihm tiefer wird, fundierter wird, sich nicht so schnell erschüttern lässt von jedem Wind der Leere oder was uns gerade im Alltag begegnet an mehr oder minder guten Dingen? Drittes Kennzeichen für eine kindliche Lebenshaltung. Zumindest mir geht es so, gerade im Blick auf kleinere Kinder, da wissen wir, Kindsein hängt ganz, ganz eng mit Bitte zusammen. Damit, dass sie bitte sagen, wenn sie denn bitte sagen. Aber zumindest, dass sie um was bitten. Warum? Weil sie das, was sie brauchen zum Leben, nicht selber herbeischaffen können, aber weil sie wissen, dass wir als Eltern die Möglichkeit dazu haben. Manchmal überschätzen sie uns da, das ist eine andere Frage. Aber im Großen und Ganzen mögen sie damit ja recht haben. Ich glaube, auch das meint Jesus. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, wenn wir nicht zu unserem Vater im Himmel gehen und sagen, Papa, ich weiß, dich kann ich nicht überschätzen, weil du bist unendlich groß. Und ich bitte dich, komm jetzt. Ist das nicht schön, dass wir so mit unserem Schöpfer umgehen dürfen? Dass er sich gerne von uns bitten lässt? Dass er nicht so sagt, wie wir als Eltern manchmal, ach, jetzt hör doch mal auf zu quengeln, jetzt reicht's mir wirklich. Und wir finden es vielleicht manchmal lästig. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus jedes Mal einen Luftsprung vor Freude macht, wenn wir kommen und sagen, Jesus, ich brauche so sehr. Bitte gib mir doch. Bitte hilf du doch. Bitte greif du doch ein. Du siehst meine Begrenztheit. Ich brauche das so sehr. Haben wir noch das Zutrauen, dass Jesus auf solche Gebete eingeht? Ich weiß, dass er manchmal durchaus auch unterschiedliche Antworten gibt. Dass er unsere Bitten oft und gerne und viel mehr, als wir vielleicht meinen, mit Ja beantwortet. Manches Mal aber auch solche Bitten abschlägt und sagt, nein, ich weiß, das ist nicht gut für dich und ich gebe dir das deshalb nicht. Oder vielleicht auch viel öfter, als wir meinen, sagt, noch nicht, mein Kind. Wart ab, aber es wird kommen. So unterschiedlich die Antworten sind, die grundsätzliche Einladung bleibt bestehen. Wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann schließt das mit ein, kommt zu mir und bittet. Bringt eure Anliegen vor mich. Lasst sie hören. Ich will gerne darauf eingehen. Ich weiß nicht, wie eure Eltern mit euren Bitten umgegangen sind. Vielleicht braucht da der ein oder andere von uns an diesem Punkt das helle Kreuz, von dem die Rede war, im ersten Teil des Gottesdienstes. Und zu sagen, Jesus, ich bringe dir meine Erfahrungen mit meinen Eltern ans Kreuz. Du weißt, dass ich auf meine Bitten immer bloß Aggressionen geerntet habe, dass ich immer lästig war, dass das überflüssig war für die Eltern, dass sie da nicht drauf eingegangen sind. Ich bringe das unter dein Kreuz, weil ich vom Kopf her, nicht vom Herzen her, aber vom Kopf her weiß, dass du anders bist. Und ich bitte dich, weck in mir das Zutrauen, dass meine Bitten bei dir am richtigen Platz sind, dass sie gehört werden, dass du darauf eingehst. Schenk mir auch dieses Vertrauen. Und ein Kennzeichen, ein letztes, das ich aufgreifen möchte, und damit ist das sicherlich nicht erschöpfend abgedeckt, sondern es ist nur ein weiterer Punkt, dem noch viele andere folgen könnten. Ein Kennzeichen von einer kindlichen Lebenshaltung ist, dass ein Kind sich entwickelt. Ich habe eben gesagt, wie diese Entwicklung aussehen muss, dass sie hingehen muss zu mehr Abhängigkeit, dass sie hingehen muss dazu, dass ich erkenne, ohne ihn bin ich nichts, ich brauche dich, Jesus. Aber ich frage mich, so sehr wir das alle so grundsätzlich theoretisch bejahen, inwieweit das wirklich Bestandteil unseres geistlichen Lebens ist. Alle Eltern unter uns, die in den letzten Jahrzehnten Kinder gekriegt haben, die kennen diese Heftchen hier. Die kriegt man zur Geburt des Kindes. Ich glaube, die sehen immer noch so aus. Bei uns ist das schon ein paar Tage her. Kinderuntersuchungsheft steht da drauf. Und darunter steht Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen. Mit diesem Kinderuntersuchungsheft gehen die Eltern gemeinsam mit dem neugeborenen Kind zum Arzt. In der Zeit vom 3. bis 10. Lebenstag, in der 4. bis 6. Lebenswoche, in dem 3. bis 4. Lebensmonat, 6. bis 7. Lebensmonat und. Und die sind dann durchnummeriert. U2, 3, 4, 5, 6. Die Untersuchungen, die gemacht werden. Warum? Weil man gemerkt hat, wie wichtig es ist, bei einem Kind nachzuschauen, das geboren ist und das jetzt wächst und das sich entwickelt, zu schauen, wie entwickelt sich das Kind. Entwickelt es sich sehr durchschnittlich, ein bisschen unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich? Oder gibt es da vielleicht Punkte, gibt es vielleicht Bereiche in der Entwicklung des Kindes, die völlig aus der Norm fallen, wo das Kind meinetwegen bei der optischen Wahrnehmung, bei der Wahrnehmung von Gegenständen, sich überhaupt nicht so entwickelt, wie Kinder das normalerweise in dem Alter müssten. Und warum werden die am Anfang in so kurzen Abständen gemacht und dann immer wiederholt? Weil man gemerkt hat, je eher man so ein Defizit entdeckt, umso leichter ist es, dann einzugreifen und dem Kind weiterzuhelfen. dieses Manko, das vielleicht da ist, aufgrund organischer Schwächen, diesem Manko beizukommen, da behandelnd, fördernd, durch Therapien oder wie auch immer einzuwirken. Aber es ist unzweideutig, wenn ein Kind bei solchen Untersuchungen einmal oder vielleicht sogar mehrfach weit unter der Norm liegt, dann hat dieses Kind ein Problem. Und wenn dieses Problem sich nicht als prägender roter Faden durch das ganze Leben hindurchziehen soll und das Kind in vielen, vielen Dingen ausbremsen soll in der Zukunft, dann muss möglichst zeitig darauf eingegangen werden. Dann muss dem Kind geholfen werden. Wenn wir Christen werden, dann werden wir von Neuem geboren. Wann finden bei uns die U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Untersuchungen statt? Wann haben wir Phasen, Zeiten, wo wir mal innehalten und sagen, Herr, ich möchte, wie wir das gesungen haben heute, in dein Licht treten. So wie vor den göttlichen Röntgenschirmen. Und sagen, Herr, jetzt schau mal rein in mein Leben und zeig mir, wie es mir geht. Wir gehen zum Röntgen. Und dann sagt die Dame in dem Röntgenzimmer, so gehen Sie raus, die Bilder kommen gleich. Und dann werden Sie zum Arzt reingerufen. Und dann sitzen wir dem Arzt gegenüber und der schaut sich das Röntgenbild an und sagt, alles tipptopp in Ordnung oder da, in dem Bereich gibt es ein Problem und da müssten wir das und das machen und, und. Jesus ist unser großer Arzt für den Leib, aber auch für unsere Seele und nicht zuletzt für unser geistliches Leben. Und er lädt uns ein, dass wir ein kindliches Verhalten an den Tag legen und zu ihm kommen und sagen, Papa, ich möchte dich einfach bitten, mach mal so einen geistlichen Check-up bei mir. Schau du mal hindurch, wo ich gar nicht reingucken kann und zeig mir deine Analyse und dann hilf mir auch und sag mir, wie ich mit den Mankos meines Lebens, mit den blinden Flecken, mit den Minderentwicklungen, die da sind, wie ich damit umgehen kann. Und ihr Lieben, wenn wir da nicht hinkommen, man könnte das auch fast ein Stück zusammenfassen unter dem Begriff Seelsorge, wenn wir nicht so durch Jesus oder Seelsorger oder wen auch immer für unsere Seele sorgen lassen, dann ziehen sich Problemfelder unseres Lebens manchmal wie ein roter Faden durch unser ganzes geistliches Leben. Und wir nehmen sie teilweise mit ins Grab. Wir sind über Jahrzehnte hinweg an 1000 Stellen der Nachfolge blockiert. Zum kindlichen Leben, zum Leben allgemein in dieser Welt gehört Entwicklung und zum Christsein gehört Entwicklung. Christen, die sich nicht entwickeln, leben nicht, sind geistlich tot. In dieser Welt gibt es nichts, kein Leben ohne Entwicklung. Wie ist deine und meine Entwicklung in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, Jahrzehnten? Habt ihr es noch im Ohr, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern nach der wahren Größe? Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich des Himmels hineinkommen. Ich möchte euch bitten, dass ihr dieses Wort nochmal einen Moment durchbuchstabiert und genau anschaut, was da wirklich steht. Da ist von Umkehr die Rede. Buße meint das, Metanoia. Umdrehen, von dem bisherigen Weg weg, in einen neuen Weg hineingehen. Und diese Umkehr ist so dringlich, ist so entscheidend, dass sie über unseren Zugang zum Himmel entscheidet, mit dem Zusatz, keinesfalls. Es gibt keinen Fall von Christsein, der im Himmel ankommt, wenn wir nicht werden wie die Kinder. Sagt dieses Wort. Wie ist es um dein und mein Urvertrauen bestellt? Sind wir so geborgen in Gottes Hand? Können wir uns so fallen lassen? Können wir die Abhängigkeit von ihm so annehmen? Können wir sagen, ja Jesus, ich merke mehr und mehr, ich kann überhaupt nichts ohne dich? Können wir vertrauensvoll zu ihm gehen und sagen, Herr, Ich habe nur das eine Vertrauen, dass du in mir selbst Vertrauen wächst, weil es ist jetzt noch gar nicht da, aber ich bitte dich darum. Können wir so vertrauensvoll zu ihm gehen, dass wir sagen, ich will in dein Licht treten und ich bitte dich, zeig mir, gibt es eine Entwicklung in meinem Leben? Bin ich noch Kind, das auf einem gesunden Weg sein Christsein lebt? Oder wo sind die Ecken, die behandlungsbedürftig sind, die veränderungsbedürftig sind? Haben wir so ein Vertrauen im Herzen, dass wir mit all unseren Bitten und all dem, was uns bewegt, zu Jesus gehen und zu unserem himmlischen Vater und zum Heiligen Geist und ihn bitten, dass er eingreift?